Ja, schönen Dank für die freundliche Begrüßung, dass ich mit Ihnen hier heute Gottesdienst feiern darf. Als ich mir das überlegte, wusste ich nichts von eurem Vitalisierungsprozess. Und nach dieser Einleitung eben auch mit dem Philipperbrief, habe ich gedacht, doch, das passt wie Faust aufs Auge oder wie auch immer. Bibliolog. Vom Kommen des Erlösers ist das Thema immer des zweiten Advents. Wir sind hier versammelt in seiner Gegenwart. Wir haben um seinen Geist gebeten und glauben, dass er mitten unter uns ist. Der Gottesdienst der versammelten Gemeinde, da wird der verheißene Erlöser empfangen. Bibliolog geht mit dem Text etwas anders um, keine Predigt im klassischen Sinn. Wir werden den Text gemeinsam auslegen. Von Büchern kennen wir das, das Schwarze sind die Buchstaben. Und die Zwischenräume, das Weiße zwischen den Buchstaben, ist mehr als nur Fläche, mehr als nur weißes Papier. Da ist Feuer drin, da ist Dynamik drin. Man spricht vom weißen Feuer. Ich werde Sie als Reiseleiter auf eine Art Zeitreise in den Bibeltext hinein begleiten und werde Fragen stellen an die eine oder andere Person. Und ich spreche Sie als Gemeinde hier und auch an den Bildschirmen als diese Person an. Sie können dann die Frage, die ich stelle, still für sich beantworten. Sie können sie auch gerne hörbar hier in den Gottesdienstraum beantworten. Wer das hörbar antworten möchte, hebe die Hand. Ich komme dann mit diesem Ding zu ihm oder ihr und Sie können dann für alle vernehmbar das da reinsprechen. Ich werde das Gesagte mit meinen Worten wiederholen, vielleicht eine kleine Rückfrage stellen. Ihre Beiträge können kurz oder auch leise sein. Jeder kann, jede kann, aber keiner muss etwas sagen. Ich mache Mut, mitzusprechen, weil jede Äußerung andere Aspekte des Textes betont und andere Töne zum Klingen bringt. Noch eins ist wichtig. Jede Aussage ist wertvoll. Nichts ist richtig oder falsch. Nichts wird bewertet. Okay. Sie machen einen Vitalisierungsprozess und der Vitalisierungsprozess einer Gemeinde hat auch was mit dem Gottesdienst zu tun. Was tun wir hier eigentlich, wenn wir hier Gottesdienst feiern? Bereits in den Paulusbriefen und in der Apostelgeschichte werden verschiedene Formen gottesdienstlichen Lebens erwähnt. Ein Beispiel für den urchristlichen Gottesdienst findet sich im 1. Korintherbrief, Kapitel 14. Ich lese da einige Auszüge, einige Verse daraus vor. Die Übersetzung ist die Basisbibelübersetzung. Das Reden in fremden Sprachen ist nicht förderlich für die Gemeinde. Brüder und Schwestern, jetzt stellt euch doch nur mal vor. Ich komme zu euch, ich, Paulus, und rede in fremden Sprachen. Was habt ihr davon? Wenn ich etwas Nichtsverständliches vermittle, zum Beispiel eine Offenbarung oder eine Erkenntnis oder eine prophetische Botschaft oder eine Lehre, so ist es ja auch bei den hölzernen Musikinstrumenten, zum Beispiel bei einer Flöte oder einer Leier. Wenn sich die einzelnen Töne nicht unterscheiden, wie soll man dann erkennen, was auf der Flöte oder der Leier gespielt wird? Oder wenn von der Trompete nur ein gepresster Ton kommt, wer rüstet sich dann zum Kampf? Genauso wirkt es, wenn ihr in fremden, unverständlichen Sprachen redet. Wenn ihr keine verständlichen Worte gebraucht, wie soll man das Gesagte verstehen können? Ihr werdet in den Wind reden. Wenn ich eine Sprache nicht spreche, werde ich für den, der sie spricht, ein Fremder sein. Und wer sie spricht, wird umgekehrt für mich ein Fremder sein. Bei euch ist es doch genauso. Ihr strebt nach den Gaben des Heiligen Geistes, dann strebt danach, an solchen Gaben reich zu werden, die die Gemeinde aufbauen oder in eurem Jargon gesprochen, die die Gemeinde vitalisieren, lebendig machen. Ich lese noch 2, 3 Verse weiter. In der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit Sinn und Verstand reden. Das ist besser als 10.000 Worte in fremden Sprachen. Denn so kann ich auch andere unterweisen. Stellt euch vor, die Gemeinde kommt zusammen und alle reden in fremden Sprachen. Und wenn jetzt Unkundige oder Ungläubige hereinkommen, werden sie euch nicht für verrückt, bekloppt halten? Stellt euch aber umgekehrt vor, alle reden als Propheten, also als Menschen, die verkünden, was Gott in einer bestimmten Situation zu sagen hat. Wenn jetzt ein Ungläubiger oder Unkundiger hereinkommt, wird er sich vor allen zur Rechenschaft gezogen sehen. Und das, was in seinem Herzen verborgen ist, kommt ans Licht und er wird sich niederwerfen, Gott anbeten und bekennen, tatsächlich, Gott ist mitten unter euch. Was folgt daraus, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas mitgebracht. Der eine singt ein Lied, der andere legt heilige Schriften aus, wieder ein anderer spricht in Sprachen des Geistes und ein anderer hat eine Erklärung dazu. Wir begeben uns in einer Art Zeitreise ins Griechenland des ersten Jahrhunderts, in die Hafenstadt Korinth. Der Apostel Paulus hatte auf seiner zweiten Reise dort Station gemacht. 1,5 Jahre lebte er in Korinth. Zuerst arbeitete er in seinem Beruf als Zeltmacher, ging in die Synagoge und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Als diese ihn aber ablehnten, zog er ins Nachbarhaus zu einem gewissen Titius Justus. Können Sie nachlesen, Apostelgeschichte 18. Zog er zum Justus. Dort kam es zu einer Gemeindegründung, weil, Zitat, viele Korinther, die zuhörten, gläubig wurden und sich taufen ließen. Paulus zog dann weiter in andere Gegenden, um das Evangelium zu predigen, hielt aber regen Kontakt zu der Gemeinde in Korinth. Boten reisten hin und her mit Briefen. Und in seinen Briefen geht er auf das ein, was ihm berichtet wurde. Unter anderem über die Art und Weise des Gottesdienstes. Und die Korinther hatten ein Problem, Ekstase und Zungenrede. Bei euch sicher nicht das Problem. Ekstase und Zungenrede, glaube ich, nicht den Eindruck. Obwohl ich manchmal, jetzt nicht nur bei euch kenne ich zu wenig, aber so bei uns Kirchens, egal jetzt welcher Couleur, habe ich manchmal den Eindruck, unsere kirchlichen Insidersprachen, unsere Art, den Glauben zu vermitteln, wirkt auf Außenstehende sicher so unverständlich wie damals die Zungenrede der Korinther. Paulus konnte sich immerhin noch vorstellen, dass Unbeteiligte zum Gottesdienst kamen und sagten, die sind ja alle bekloppt. Bei uns kommt ja kaum so ein Mensch und sagt, ihr spinnt, wie ihr da redet. Wenn es anders ist, belehren Sie mich bitte. Allenfalls unsere Kinder sagen das. Oder in Witzblättern, in Fernsehfilmen, am Arbeitsplatz, in den Kneipen, wie die Menschen da über Gott reden, den Glauben und die Kirche. Das ist so ähnlich, glaube ich. Darum, sagt Paulus, strebt nach der klaren Rede, nach einer Lebensäußerung eurer Gemeinde, die euer Zusammensein durchscheinend macht auf die Gegenwart Gottes. Jetzt stelle ich die erste Frage an Sie. Sie sind Paulus. Paulus, was willst du mit deinem Brief, speziell mit diesem Kapitel über den Gottesdienst, erreichen? Wer möchte als Paulus antworten? Trauen Sie sich.
Ich würde die Frage so verstehen, überlegt euch, für wen ihr Gottesdienst macht, in Klammern, oder feiert.
Überlegt euch, für wen der Gottesdienst gestaltet wird, ja. Ah, da vorne. Ja, so viel Zeit muss sein. Ich komm, bleib sitzen.
Ich wollte nur sagen, mach alles einfacher. Bitte? Die Botschaft ist, mach alles einfacher, ja.
Sprecht so, dass man euch verstehen kann.
Ja, ich habe immer noch hinten keine Augen. Das ist gut, wenn man hingewiesen wird.
Vergesst doch nicht, worum es eigentlich geht. Geht doch nicht um Selbstdarstellung, sondern um den Gottesdienst.
Danke, Paulus. Wenn ihr nun als Gemeinde an einem Ort zusammen, wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, in fremden Sprachen, und es kämen Unkundige oder Außenstehende herein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen. Sie sind eine Unkundige, ein Unkundiger, der in diese Versammlung hier, nicht in Korinth, in diese Versammlung hereinkommt. Unkundige, Unkundiger, was geht in dir vor, wenn du die Leute hier sitzen siehst, singen und beten hörst? Tja.
Ich bin ein bisschen zu spät gekommen und hörte den Lebensgrund singen. Ich habe gedacht, toll, schön, dass du noch rechtzeitig kommst.
Bewegung im Gottesdienst.
Was machen Sie denn hier anders als in den anderen Kirchen?
Ist aber doch eine ganz schön geschlossene Gesellschaft. Irgendwie gehöre ich nicht dazu.
Was hat das mit mir zu tun?
Wo ist denn hier jemand, den ich ansprechen kann?
Ist gefährlich. Ganz gefährlich. Sie haben keine Meinung dazu?
Ich war schon in so vielen Kirchen. Hoffentlich mache ich hier alles richtig.
Ganz. Danke, Unkundige, Unkundiger. Jetzt kommt in dem Kapitel noch ein Vers vor, den habe ich jetzt noch nicht vorgelesen. Der ist aber auch sehr unbequem. Wie in allen Gemeinden sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung. Denn ihnen ist nicht gestattet zu reden. Wollen sie etwas lernen, sollen sie daheim ihre Männer fragen. Es ist für eine Frau entehrend, in der Gemeinde zu reden. Sie sind eine Frau, auch jetzt die Männer, die nicht reden durfte und zu Hause ihren Mann fragen musste, die sich aber sehr wohl Gedanken über den Gottesdienst der Gemeinde macht. Was denkst du über diese Anordnung des Paulus? Wie geht es dir damit?
Ich habe keinen Mann zu Hause. Wen soll ich fragen?
Gute Frage. Ja.
Der erzählt mir ja eh nur weiter, was für ihn dann günstig ist.
Der erzählt mir auch nicht richtig, was ich, also er beantwortet mir die Frage nicht richtig.
Gott hat uns doch alle gleichermaßen lieb. Warum darf gerade ich nichts sagen?
Ich mache einfach meinen Mund auf.
Danke, Frau. Noch ein, ja?
Warum werden wir Frauen so zurückgezogen und die Männer nach vorne geschoben?
Tja, wenn der Paulus jetzt hier wäre.
Paulus, was hast du für Erfahrungen mit Frauen gemacht?
Sehr, sehr gut, sehr gut. Da noch jemand? Noch eine Frau.
Hier ist es nicht anders als sonst.
Das gehört jetzt nicht. Vielen Dank, Frau. Das gehört jetzt, glaube ich. Ah, da ist noch einer. Ja, spannendes Thema.
Jetzt habe ich es wieder vergessen.
Siehste? Warte 8 Sekunden, dann kommt es.
Irgendwie haben wir so fitte Frauen in der Gemeinde, warum dürfen die nichts sagen?
In Korinth.
In Korinth.
In Mülheim doch.
In Mülheim natürlich.
Gut. Wieder eingefallen? Gut. In Klammern, diese kleine Episode mit den Frauen zeigt ja doch auch, was unseren Umgang mit der Bibel betrifft. Wenn wir das Wort wörtlich nehmen würden, könnt ihr eure Gemeinde einsagen. So viele Männer gibt es hier gar nicht. Muss ich nicht weiter ausführen. Ne? Das spricht für sich selbst. Und das könnt ihr ja mal, in Klammern gesprochen, für euch selber überlegen, was hat das für mein Verständnis, mit meinem Umgang mit der Bibel zu tun. Wortwörtlich oder situationsbezogen, weiter wachsend. Das sind ja Erkenntnisse, die euch uns zugewachsen sind im Laufe der Jahrhunderte, weg von einem patriarchalen von oben nach unten System zu einem gemeinschaftlichen System, wie eben auch gesagt wurde, vor Gott und in der Gemeinde sind alle gleich. Es gibt keine weibliche Taufe und keine männliche Taufe oder keinen männlichen Heiligen Geist oder weiblichen Heiligen Geist, alles Quatsch. Aber in der damaligen Zeit war die Gesellschaft patriarchalisch, wie Sie das eben gesagt haben, ist sie bei uns ja zum Teil leider immer noch. Und deswegen gehört, glaube ich, zu einem Vitalisierungsprozess einer Gemeinde, das ganz existenziell dazu, dass Männer und Frauen gleichberechtigt hier das Sagen haben. Auch was die Auslegung der Schrift anbetrifft, was das gemeinsame Leiten, das gemeinsame Planen und Durchführen tut. Aber das war jetzt nur ein kleiner Ausflug meinerseits, gehört methodisch nicht zum Bibliolog. Ich bedanke mich trotzdem bei den Frauen, die sich geäußert haben, auch wenn sie Männer waren. Und zum Schluss, lass alles geschehen zur Erbauung oder Vitalisierung. Alles soll dem Aufbau der Gemeinde dienen. Ich spreche Sie an als Mitglied der Gemeindeleitung. Sie lesen im Sonntag der Gemeinde das Kapitel aus dem Brief vor. Heute hast du, Gemeindeleitungsmitglied, das Kapitel über den Gottesdienst gelesen, 1. Korinther 14. Und du hast die Stimmen dazu gehört. Was wirst du auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Gemeindeleitung setzen? Ist ja tatsächlich Gemeindeleitung.
Und wir haben auch tatsächlich morgen Gemeindeleitungssitzung und auf der Tagesordnung steht die Frage, wo stehen wir? Was ist wichtig? Wo wollen wir eigentlich hin? Gut.
Vielleicht sollten wir mal einen Kursus für verständliche Sprache anbieten, dass auch andere das verstehen.
Lass das Wort vielleicht weg.
Wie schaffen wir es, Männer einzuladen und zu mobilisieren?
Haben Sie eine Idee?
Nee, noch nicht.
Freibier. Wäre ja vielleicht was.
Lass uns nicht mehr drüber reden, sondern einfach machen.
Was machen?
Naja, unsere Ideen, die es schon gibt.
Ja?
Ich schaue mir an, was wir bereits geerntet haben, und das sehe ich wieder aus.
Okay. Dann habt ihr ja morgen eine spannende Sitzung. Danke, Gemeindeleitung. In Klammern jetzt aus meiner Sicht, ich habe dieses Geschäft, was hier euer externer Berater mit euch gemacht hat, ja auch 20 Jahre gemacht im Dienst der Landeskirche, also Gemeinden geholfen, zu ihrem Alleinstellungsmerkmal zu finden, zu ihrer Konzeption. Und die Hauptfrage muss ja nicht nur heißen, was sind wir, was glauben wir, sondern was könnte einen Menschen, der mit dem Evangelium, der mit Jesus Christus oder dem ganzen Kram nichts anzufangen weiß, veranlassen, hier bei euch mitzumachen. Wozu braucht Mühlheim eine Baptistengemeinde? Gute Frage, nächste Frage. Und die Sache mit dem Einfachen, das ist auch jetzt in Klammern gesagt, die Sache mit dem einfachen Sprechen, wenn wir in der Sprache Kanaans sprechen, also mit einer Insidersprache, die nur wir hier verstehen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn keiner dazukommt. Dann ist es ein Gruppenverhalten und in jeder Gruppe entsteht von alleine eine Sprache, die in der Gruppe gesprochen und verstanden wird. Und wer nicht dazugehört, hat das Gefühl, ich gehöre nicht dazu, weil er die Sprache nicht kann, auch wenn es Deutsch ist. Deswegen haben wir als Menschen, die den Glauben weitergeben wollen und sollen, darum gibt es ja Kirchengemeinden oder Baptistengemeinden, die Aufgabe, das so zu sagen, dass es das Gegenüber versteht. Und wann versteht ein Mensch einen anderen? Wenn es von Herzen kommt. Können Sie in der Familie, können Sie in jeder kleinen Gruppe ausprobieren. Wenn Sie einander nicht verstehen, reden Sie aneinander vorbei, weil jeder eine andere Perspektive hat. Wenn man sich aber auf den anderen begibt und sagt, ich habe jetzt von dir verstanden, dass du das und das gesagt hast, habe ich dich dann richtig verstanden? Nö. Ja, dann sag's vielleicht nochmal mit anderen Worten. Oder mit Worten, die mir aus dem Herzen sprechen. Die versteht auch ein anderer, auch wenn er nur Syrisch spricht oder Kiswahili. Die Sprache des Herzens, die Sprache der Bilder, der Träume, ist, glaube ich, international. Dann findet man auch Wege, wie man das in die jeweilige Konnotation hineinkriegt. Klammer zu. Wir lassen die Gemeinde zurück in Korinth und Paulus in Ephesus. Sie verlassen ihre Rollen und kommen jetzt wieder hierhin zurück nach Mülheim. Ich danke für das gemeinsame Hören auf den Brief des Paulus zum Gottesdienst. Ich danke auch für alle stillen Gedanken und die innere Beteiligung. Alle waren auf ihre Weise mit in Korinth. Ich lese jetzt noch einmal einige Verse des Textes. Achten Sie darauf, welcher Satz oder welches Wort beim Hören jetzt einen besonderen Klang bekommt. Wir können davon ausgehen, Gott selbst hat ein Interesse daran, dass hier in dieser Gemeinde geschieht, was Paulus seinen Korinthern wünscht. Stellt euch vor, alle reden als Propheten. Wenn jetzt ein Ungläubiger oder Unkundiger hereinkommt, wird er sich von allen zur Rechenschaft gezogen sehen, er weiß sich von allen geprüft. Das, was in seinem Herzen verborgen ist, kommt ans Licht. Er wird sich niederwerfen, Gott anbeten und bekennen, tatsächlich ist Gott mitten unter euch. Was folgt nun daraus? Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, kann jeder etwas beitragen. Ein Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Rede in fremden Sprachen oder eine Deutung dazu. Alles soll dazu dienen, die Gemeinde aufzubauen. Lasst uns nicht aufhören, Gott um seinen Geist für unsere Gemeinde zu bitten. Er wird Erfahrungen seiner Gegenwart uns machen lassen. Lassen Sie uns gleichzeitig alles in unserer Macht Stehende tun, dass viele Menschen in diesem Ort durch unsere Gottesdienste sich anlocken und anreizen lassen, es auch mit diesem Gott zu versuchen. Letzter Satz. Martin Luther hat gesagt, der Gottesdienst der Gemeinde ist eine öffentliche Reizung zum Glauben. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist, als wir uns das auszudenken in der Lage sind, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.